So, okay. Dann schauen wir weiter. Gut. Das Daniel-Buch ist sehr, sehr vielen Christen irgendwie geläufig, aber wie wir am ersten Abend gesehen haben, es ist vor allem deswegen geläufig, weil die ersten 6 Kapitel so bekannt sind. Und die kommen ganz oft. Wer von euch hat die Geschichten aus Kapitel 1 bis 6 als Kind öfters einmal gehört? Ja, eigentlich alle, gell? So, wer hat als Kind die Geschichten von 7 bis 12 gehört? Niemand, ne? So, die Sache ist jetzt aber die, wie wir schon ein Stück weit gesehen haben, natürlich hätten wir uns länger aufhalten können jetzt mit den ersten 6 Kapiteln, das ist mir sehr bewusst. Aber ich wollte es nicht machen, weil die kommen sehr, sehr oft. Allerdings, es sind keine Kindergeschichten, gell? Es lassen sich zwar gut erzählen, aber es sind keine Kindergeschichten, da steckt viel, viel mehr drin. Der zweite Teil, ja, da, wo es jetzt da so losgeht, da wo die Gesichter Daniels oder die Visionen Daniels drüber stehen, die sind wesentlich subtiler. Ja, sie haben irgendwie eine Sprache, die sich nicht leicht erschließen lässt. Es gibt eine Menge bizarrer Bilder, eine Zahlensymbolik, die zumindest uns komplett fremd ist, ja, und eine rätselhafte Sprache. Die einen schreckt es ab, die anderen fasziniert es. Und das entdecken wir immer wieder. Ja. Die einen sagen, nur die Finger davon lassen, und die anderen, die können nicht genug kriegen davon, und die wildesten Spekulationen kommen da auf, ja, was man da nicht alles rauslesen kann. Wenn du auf den ersten Blick drüber schaust, dann macht es auch den Eindruck, dass diese Kapitel nicht viel Geistliches hergeben, so für den Alltag, weil es eben so viel bizarre Bilder sind und komische Sachen und 70 und andere irgendwelche Zahlen. Und denkst du, was fange ich mit dem an in meinem Alltag? Ja? Okay, vielleicht wäre ich mal 70, aber das hilft mir jetzt auch nicht groß. Ne? So, dennoch meine ich, dass wenn wir sorgfältig arbeiten, sehr viel Tröstliches finden werden in diesen Kapiteln. Das, was ich vorhabe, ist, ich möchte versuchen, euch Zugänge zu geben, die vielleicht helfen, das Ding ein bisschen zu erschließen. Ja, wir werden nicht alles aufschlüsseln, da haben schon zu viele alles Mögliche versucht. Aber ich glaube, es gibt so ein paar Schlüssel, wenn wir die finden, dann plötzlich merkt man, okay, da finde ich einen Zugang, der mir auch hilft. Und das möchte ich eigentlich so ein bisschen in den Schwerpunkt rücken, als Schwerpunkt nehmen. Das, was vor allem Kapitel 7 und 8 so schwierig macht für uns, ist, kennt ihr irgendetwas Vergleichbares im Alten Testament, das man vergleichen könnte mit die zwei Kapitel? Irgendjemand eine Idee? Wenn keiner eine Idee hat, liegt es ja alle gut. Ne? Es gibt nichts Vergleichbares. Das ist irgendwie einzigartig. Und dann sind uns die Bilder fremd. Und das heißt, wenn sie uns fremd sind und wenn man es mit nichts vergleichen kann aus dem Alten Testament, dann ist es natürlich auch schwierig, irgendwo zu sagen, so, das heißt jetzt das. Ne? Wenn Gott durch diese Visionen Daniel und den Lesern etwas mitteilen wollte, dann mussten sie damit ja auch etwas verbinden können. Das war mal mein erster Zugang. Also wenn Gott dem Daniel diese Visionen gibt und sagt, das ist jetzt für dich und dein Volk, dann konnten sie damit irgendetwas verbinden. Vielleicht noch ein paar Worte zur Einführung dazu. Ja. Den Hintergrund eines Symbols oder eines Bildes zu kennen, das hilft da enorm. Ja. Zum Beispiel, wem sagt das was? Wer kann mit den Symbolen was anfangen? 2, 3 Leute, 4. Ja, also, Susi, was würdest du sagen? Fisher Price, okay. Bonti, was sagst du? Politische Parteien, von wo? USA. Welche Parteien? Republikaner und Demokraten. Welche sind welche? So, okay, du merkst schon, was hat ein Elefant und ein Esel? Was heißt das? Das sagt uns nichts. Wenn aber jemand in den USA gelebt hat und der schaut in die Zeitung und dann sagt er, naja, eh schon wieder, ne? Alles klar. Okay, das heißt, ich muss, wenn ich ein Bild verstehen will, den Hintergrund kennen, den Zusammenhang. Um wen geht's hier? Wer stellt wen da? Ja? Ja? Also, in der Karikaturenwelt, in der politischen, ist der Bär sehr oft Russland. Ne? Der Bär steht für Russland. Der Adler hier ist auch relativ klar, natürlich auch mit dem Hut. Schach, ukrainische Variante, wer spielt jetzt eigentlich mit welchen Figuren? Ne? Okay, sehr zynisch auf den Punkt gebracht. Aber wieder, wenn dir die Begriffe hier nicht sagen, oder wenn vielleicht der Adler den Hut nicht auf hat, sagst du, wieso spielt ein Adler mit einem Bär Schach? Was heißt das? Keine Ahnung, ja? Wenn du aber da ein bisschen was verbinden kannst, sagst du, 100% auf den Kopf getroffen, ne? Den Nagel Vollgas auf den Kopf getroffen. Noch was. Wem sagt das was? Wofür steht das Bild? So, wer aus Deutschland kann mit dem Bild was anfangen? Wer ist aus Deutschland? Sagt es mal auf. Okay. Sagt euch das irgendwas? Ja? Was siehst du? Doppelkopfadler, oder? Wofür steht ein Doppelkopfadler? Kaiserreich, okay. Wofür ist es hier karikiert? Welche zwei? Die lange eine große Koalition hatten. Es steht also irgendwo für diese große Koalition, die irgendwie nie so richtig funktioniert hat. Doppelkopfadler deswegen Österreich-Ungarn, Kaiserreich. Okay, und ihr merkt schon, das ist nur über die Grenze. In Deutschland kann ich mit diesen Begriffen oder Symbolen überhaupt nichts anfangen. Als Österreicher vielleicht, wenn es mich interessiert, vielleicht stehe ich auch daneben, aber der Punkt ist, du brauchst einen Resonanzboden, um zu verstehen, was spielt da alles mit. Noch ein Bild. Wer kann damit was anfangen? Ja. Ja? Okay, und wo ist es drauf? Wir haben es schon Genau, okay. So, aber was bedeutet's? Wir wissen nur, dass es auf dem Tor ist, ne? Oder weißt du mehr, Markus? Ja, es ist irgendein Götterwesen, irgendwas. Ne? Mhm. Wir kommen dann noch. So, das, was ich damit sagen will, alle diese Bilder, die haben einen kulturellen Hintergrund. Ja? Hier muss ich in den USA daheim sein, dass ich das irgendwie verstehe. Das hat einen kulturellen Hintergrund. Da ist Weltpolitik, okay, verstehe ich vielleicht, aber es ist wieder ein kultureller Hintergrund. Ja. Hier sind wir bei uns zu Hause, obwohl es jetzt ja auch ganz anders schon wieder ausschaut. Jetzt wird die Karikatur vielleicht ganz anders dargestellt werden, das weiß ich nicht. Und hier bin ich plötzlich 2500 Jahre zurückversetzt. Also, diese Bilder, und das ist ja das Spannende, die sagen mehr als 1000 Worte. Ne? Wenn ich dieses Bild anschaue und ich da zu Hause bin, denke ich mir, oh, Assoziation und ich kann Dinge damit verbinden. Das könnte ich mit Worten gar nie auf den Punkt bringen. Oder eben das da. Ne? Da brauche ich nur einen kleinen Satz dazu schreiben und jeder denkt sich, ah, ja, okay, Tauziehen, einmal wieder, Großmächte und. Ja. Also, diese Bilder, die haben alle eine Art Resonanzkörper in der jeweiligen Kultur. Und das eben auch. Ja. Und je mehr man in dieser Kultur verwurzelt ist, desto besser versteht man dann auch auf einer tieferen Ebene die Darstellung. Wie gesagt, ich habe ganz bewusst euch aus Deutschland gefragt, wem sagt das was? Verstehe nicht, weil man nicht in dieser Kultur verwurzelt ist, wo das irgendwo fast täglich ein Thema ist. Ne? So. Man verbindet mehr damit als nur, dies bedeutet das. Ja, für dich schwingt viel, viel mehr mit, als dass du nur sagst, ja, das bedeutet jetzt aber das. Das ist nur die Oberfläche. Wenn ich ganz tief in der Kultur verwurzelt bin, dann kann ich jetzt hier zwar sagen, naja, das steht für die zwei Großparteien. Aber wenn ich tief in der Kultur verwurzelt bin, dann weiß ich ja, wieso, dass da ein Elefant und was der alles ausdrückt und wieso, dass ein Esel für die andere Partei steht. Ne? Jetzt darfst du nur raten, wer wofür steht. Ponti, weißt du das? Ja, genau. Ja, aber warum? Wir müssen schon wieder forschen. Aber wenn du da verwurzelt bist, dann, was wir jetzt machen, ist, das bedeutet das. Aber für einen Einheimischen, da spielt viel, viel mehr mit. So, und das ist einmal wichtig, dass ich das im Hinterkopf ein bisschen habe, wenn wir jetzt diese bizarren Bilder anschauen werden aus Kapitel 7, die uns... Wir können vielleicht an der Oberfläche ein bisschen kratzen, das ist das. Aber der ganze Boden schwingt nicht mit, weil wir 2500 Jahre dazwischen haben, einen Kulturunterschied und so. Ne? Also woher kommen diese Bilder aus Daniel 7? Ein bisschen werden wir natürlich dem auf den Grund gehen müssen, auch wenn wir heutige nicht mehr wirklich überall eintauchen können. Das muss uns auch klar sein. Aber zunächst einmal noch ein bisschen einen Überblick. Ja? Also ist soweit einmal klar? Ist das gut? Da hört man nochmal alle miteinander. Okay. In Kapitel 7 bis 12 haben wir 4 Visionen. Und zwar die 4 Tiere und der Menschensohn, das ist das Kapitel 7. Das schauen wir sie jetzt an. Mal schauen, ob wir durchkommen. Wahrscheinlich nicht ganz, aber das macht nichts. Und wir werden das auch ein bisschen vergleichen und in Bezug setzen zu Kapitel 2. Weil das sehr, sehr ähnlich sind. Ja? Es ist nur ein komplett anderer Blickwinkel. Dann ist nochmal so eine Vision vom Widder und vom Ziegenbock. Das ist wie eine Detailaufnahme vom vorherigen, wo jetzt nochmal so hingezoomt wird. Dann kommt diese 70er Wochen und dann diese letzten Offenbarungen, wo sie über Kapitel 10 bis 12 das hinzieht. Okay? So, Kapitel 7 auch nochmal als Überblick. Nochmal zurück, gell? Das da? Ja? Okay. Alle diese Visionen sind übrigens sehr genau datiert. Wir bekommen ganz genaue Zeitangaben und klar ist, dass der Daniel nicht mehr in seiner Jugendzeit ist. Der Daniel ist schon eine Spur älter, er ist ein bisschen in den Hintergrund getreten, wahrscheinlich irgendwo so zwischen 60 und 70 Jahre alt. Und uns wird gesagt, dass er selbst schreibt, zumindest verantwortet er die Berichte persönlich, so wie es hier geschrieben ist. Ne? Im Jahr 1 Belsazars, des Königs von Babel, hatte Daniel einen Traum und auf seinem Lager hatte er in seinem Kopf Schauungen. Da schrieb er den Traum auf, was wichtig war, erwähnte er. Daniel hob an und sprach. Ja? Also da sagt so, das ist jetzt nicht von irgendwem, sondern es ist von mir oder er verantwortet es definitiv. Ne? Okay, jetzt gehen wir aber nochmal Kapitel 7. Die Verse 1 bis 3 sind Einleitung, dann werden diese vier Tiere beschrieben und dazwischen Gottes Gericht, da ist ein ganz anderer Blickwinkel und dann der Menschensohn. Und dann kommen Erklärungen des Engels. In diesem Kapitel finden wir eigentlich fünf Themen. Es ist einmal die Geschichte der Weltreiche, dann das vierte Tier ist ein spezielles und eigenes Thema. Und das Gericht, das alle Reiche trifft. Ein weiteres Thema ist das ewige Reich Gottes und seine Heiligen, also die, die zu Gott gehören, und der Menschensohn. So, das sind jetzt einmal die Überblicke. Die Einleitung in Vers 1 und 2, Daniel schreibt, was Gott ihn sehen lässt und was wichtig ist, das hält er fest. Die Datierung, das ist jetzt unter Belsazar, das heißt, es ist in etwa 549 vor Christus, plus, minus. Ja. Also ungefähr 550 vor Christus, das heißt, der Daniel ist schon über 50 Jahre in Babel und deswegen ist er auch nicht mehr der Jüngste. Auch wenn er als Teenager nach Babel kam, ist er jetzt irgendwo über 70, plus minus. Bisher war es immer Daniel, der für die Könige Träume gedeutet hat. Und das ist jetzt hier ganz anders. Im zweiten Abschnitt, also die 7 bis 12, da träumt Daniel selber, da hat er selber Visionen. Ja, vorher waren es die Könige, Nebukadnezar 2 und dann diese Schrift an der Wand. Und Daniel hat es immer gedeutet und jetzt bekommt er selber Träume und Visionen. Und diese Träume und diese Visionen sind nicht für einen Herrscher gegeben, sondern für Daniel und für Gottes Volk. Das heißt, der Blickwinkel ist auch ganz ein anderer. Und es ist auch wichtig, wenn ich mir überlege, wie ist das aufzuschlüsseln. Das heißt, der Blickwinkel ist jetzt eben nicht Weltpolitik und Weltmacht und irgendein Weltherrscher, sondern was macht Gottes Volk in dieser ganzen Weltgeschichte? Wie kommen die da rein? Gott offenbart ihm Wichtiges. Daniel darf irgendwie einen Blick in den Himmel tun und da ist die Rede vom Thron Gottes und von den Heiligen des Allerhöchsten, das kommt 6-mal vor, vom Menschensohn und so weiter. Mit anderen Worten, die Dinge, die Gott dem Daniel anvertraut, sind für ihn und sein Volk. Und es bedeutet Trost und Mut in chaotischen Zeiten. Und das ist übrigens auch so ein bisschen der Schlüssel, wenn ihr euch an die Offenbarung wagt. Das ist ein sehr ähnlicher Schlüssel. Die Offenbarung ist nicht aufbladeln und irgendwie Kalender und was weiß ich was, sondern es ist in erster Linie Trost und Mut für diejenigen, die zu Gott gehören und unterwegs sind. Und ich weiß, es geht drunter und drüber und alles Mögliche. Wenn ich die Offenbarung dann hernehme und sage, da fällt wieder ein Drittel des Gestirns runter und noch ein Drittel und noch ein Drittel und noch ein Drittel und irgendwann fragst du dich, wie viele Drittel gibt es eigentlich? Ne? Du merkst, das sind Dinge sehr, sehr dicht irgendwie speziell zusammengenommen, aber es ist immer wieder der Blick auf den Thron Gottes und auf die Heiligen, die zu diesem Lamm oder zu diesem Thron oder zu diesem Menschensohn gehören. Und deswegen ist Offenbarung und Daniel auch so eng verwoben. Ja? Okay? Also Trost und Mut für chaotische Zeiten. Die Zeit, wo sich die Weltreiche ablösen und die Herrscher wechseln würden, stand vor der Tür. Belsazar steht am Ende des Babylonischen Reiches. Daniel war lange genug in den Machtzentralen, der hat gewusst, was geschlagen hat. Ja. Es sollte keine 10 Jahre mehr gehen und dann waren die Meder, war Darius der Meder am Drücken und später Kyros selber fürs Medo-Persische Reich. Wie geht es weiter? Wer kennt sich da aus? Und gerade Kapitel 7 zeigt uns, wie Gott eben für die Seinen sorgt. Ja. Das ist so der Hintergrund und der Hinterbau. Und darum ist, wie gesagt, der Blickwinkel ein ganz anderer. Wenn wir jetzt Kapitel 2 und Kapitel 7 vergleichen, dann merken wir, die sind sehr ähnlich. Und doch gibt es grundlegende Unterschiede. Im Kapitel 2 werden die Weltreiche aus welchem Blickwinkel geschildert? Was würdet ihr sagen? Kapitel 2 ist diese wüde Statue. Ja? Aus dem Blickwinkel von wem wird die geschildert? Was würdet ihr sagen? Von Nebukadnezar, aus dem Blickwinkel eines Menschen. Ja? Und in den Augen eines Menschen sind Königreiche wertvoll, oder? Gold, Silber, Bronze, die Königreiche sind dann weniger wertvoll. Ne? Der Kopf ist logischerweise Gold, weil das bin ja ich. Ne? In Kapitel 7 werden die Reiche aus den Augen Gottes beschrieben. Und da sieht die Sache anders aus. Da ist es nicht Gold und Edelmetall, sondern wilde Bestien und Viecher. Und das ist schon mal ein ganz grundlegender Unterschied. Ja. Gut. Tiere, die sich gegenseitig verschlingen. Okay, schauen wir sie diesen Vergleich ein bisschen an. In Kapitel 2 spielt die Befähigung Daniels zur Deutung dieses Traumes eine ganz wichtige, zentrale Rolle. Die Traumdeuter können es nicht, dann sollen alle umgebracht werden und dann spielt eine ganz wichtige Rolle, dass Daniel das das kann. Und er macht dem König klar, das bin eigentlich gar nicht ich, sondern Gott schenkt Einsicht. In Kapitel 7 spielt es überhaupt keine Rolle. Das ist völlig irrelevant. Daniel bekommt das Gesicht und es wird ihm erklärt. Dann ein weiterer Punkt. Die moralische Verschiedenheit in dieser Weltreiche wird in Kapitel 2 überhaupt nicht betont. Da wird nur gesagt, das eine ist Gold, das andere ist Silber, aber das sind einfach Weltreiche, die sich halt irgendwie ablösen. In Kapitel 7 spielt es eine Riesenrolle. Die moralische Verschiedenheit der Viecher ist ein zentraler Punkt. Die Reiche werden betont, ja, eben Gold, Silber. Der Schwerpunkt in Kapitel 7 ist das Volk des Reiches Gottes. Ja, also da geht es um die Kinder Gottes. Die Viecher kommen vor, diese Reiche kommen vor, aber der Blickwinkel ist immer, wie geht es denen, die zu Gott gehören? Das spielt in Kapitel 2 überhaupt keine Rolle. Da ist nur die Rede davon, dass diese Weltreiche da sind. Das Reich Gottes löst die anderen Reiche einfach ab. In Kapitel 2, da ist dieser Stein, der kommt und die ganze Statue und alles einfach zerstört und deren Platz nimmt dann das Reich Gottes ein. In Kapitel 7 ist es so, dass das letzte Reich, das letzte Viech gegen das Reich Gottes kämpft. Das ist ein ganz anderer Blickwinkel wieder. Dann haben wir noch was, das letzte Reich unterscheidet sich nicht wirklich in Kapitel 2. Es ist halt nur ein geteiltes und irgendwie die Zusammensetzung ist anders. Aber es ist halt ein Reich, ne? So wie die Vorgänger. Aber in Kapitel 7 ist das letzte Reich betont anders als seine Vorgänger. Also das einmal einfach im Vergleich und du merkst plötzlich, aha, okay, der Zugang und der Blickwinkel ist ein anderer. Kapitel 2 aus dem Blickwinkel eines Menschen. Kapitel 7 gibt Gott Einblick. Das ist wie die Folie, die dahinter liegt. Ne? Und du sagst, das ist eigentlich Gold, Edelmetall, nein, wilde Bestien. Das ist auch die Beurteilung dann aus dem Blickwinkel Gottes. Okay, soweit einmal. Klar? Dann schauen wir ein bisschen rein. Vers 2. Daniel hob an und sprach, ich schaute in meiner nächtlichen Schauung und siehe, die vier Winde des Himmels wühlten das große Meer auf. Und vier große Tiere stiegen herauf aus dem Meer, jedes andere als das andere. Also das sind einmal die vier Winde des Himmels, die wühlen das große Meer auf. Das sind Boten Gottes, die von Gott aus kommen. Die sind die vier Winde des Himmels. Sie kommen vom Herrn der ganzen Erde, vor dem sie gestanden haben, steht in Sacharja 6, Vers 5. Wer sich eine Notiz machen will, Sacharja 6, Vers 5, die sind die vier Winde des Himmels. Sie kommen vom Herrn der ganzen Erde. Wir lesen Ähnliches in Offenbarung 7, Vers 1 folgende. Mit anderen Worten, das, was hier jetzt passiert, geht vom Thron Gottes aus. Diese Winde kommen nicht von irgendwo, sondern vom Thron Gottes. Mit anderen Worten, das, was jetzt hier passiert, geht auch vom Thron Gottes aus. Das große Meer wird von diesen Booten, den Winden, in Bewegung gesetzt. Und meistens steht das große Meer in der Bibel für ein Völkermeer. Also das ist jetzt nicht einfach das Wasser, sondern da geht es viel, viel mehr um das Völkermeer. Und zwar habt ihr das in der Bibel, wer mitschreiben will, Psalm 46, Vers 4 folgende. Da geht es um dieses Völkermeer. Psalm 46, 4 oder Jesaja 17, Vers 12 folgende. Dann finden wir das auch, also Jesaja 17, Vers 12 oder Jeremia 6, 23 und 46. Offenbarung 12, 18 und 13, 1. Also das zieht sich irgendwie in der Bibel quer durch. Wenn diese Winde da etwas aufwühlen, dann ist sehr oft das Völkermeer gemeint. Ja, bei Jona ist es ganz klar, da ist es logisch. Also es ist nicht überall symbolisch, aber sehr oft ist eben das Völkermeer gemeint. Und wir lesen in diesem Kapitel, also Kapitel 7 von Daniel, überhaupt, dass alle Ereignisse vom Thron Gottes ausgehen. Da ist immer wie so der Zeitschalter, wo jetzt sagt, so, jetzt passiert wieder was, jetzt kommt das. Den Tieren wird gegeben oder es wird etwas an ihnen gemacht. Ja, das ist interessant. Also Vers 4, das erste Tier war einem Löwen gleich und es hatte Adlerflügel und ich schaute, da wurden ihm die Flügel ausgerissen. Und es wurde von der Erde hochgehoben und wie ein Mensch auf zwei Füße gestellt und es wurde ihm der Verstand eines Menschen gegeben. Das heißt, es ist immer aus der Sicht des Tieres ist es passiv. Ja? Es passiert etwas an dem Viech. Es ist nicht das Viech, das das macht, sondern es wird an ihm gemacht, es wird ihm gegeben. Die Flügel werden ausgerissen, es wird aufgerichtet, es wird ihm Verstand gegeben. Die vier Tiere sind letztlich auch von Gott gelöste menschliche Gewalten. Sie sind erdumspannend, sie sind groß. Es geht da um Weltmächte, die als Geschöpfe ohne Schöpfer leben wollen. Und vier ist die Zahl, die in der Bibel fast immer für universal und erdumspannend steht. Ein Zitat von Schleiermacher habe ich gefunden. Manche schmunzeln, kann man so einen überhaupt zitieren? Ja. Darf man das überhaupt auf Schloss Klaus? Ja, darf man. Der sagt, Humanität ohne Divinität wird zur Bestialität. Und das ist wirklich ein gutes Zitat. Manche rümpfen jetzt die Stirn und sagen, hä, nochmal. Humanität, das heißt Menschsein ohne Gott. Humanität ohne Divinität. Ja, also Menschsein ohne Gott wird zur Bestialität. Das heißt, da wo der Mensch Gott außen vor lässt, da wird er schlimmer als ein Viech. Ja. Das war die einfache Übersetzung. Da, wo der Mensch Gott aus dem Leben rauskickt, da wird er schlimmer als ein Viech. Und das weiß ich aus Daniel 4, wo der Nebukadnezar sich überhebt und er wird wie ein Viech. Ja. Das weiß ich aus der Geschichte. Es ist ja unglaublich, was der Mensch alles aufführt, ne? Und man sagt immer so sehr, ja, wie gut, dass der Humanismus nicht doch alles ist, oder? Ehrlich? Aufgrund wovon entscheide ich dann, wenn ich die Bibel nicht mehr als Grundlage habe? Wer sagt mir, was ein Mensch ist? Wer sagt mir das? Der Stärkere? Und dann tituliere ich andere, das sind jetzt keine Menschen. Das sind Untermenschen. Oder die sind nicht lebenswürdig. Ja. Zu häufig passiert. Ja. Was mich vor einigen Jahren fast umgehauen hat, da ging die Diskussion los. Bei uns am Schloss haben wir ja angeschlossen die DIG, diese Behindertenwerkstätten, ja, Menschen mit Beeinträchtigung. Ja. Und da sind die ersten jetzt alt geworden. Und dann kam plötzlich die Diskussion auf, was machen wir mit denen? Und da hat man gemerkt, es gab vorher gar keine Alten, die Behinderungen hatten. Warum? Weil man im Zweiten Weltkrieg alle umgebracht hat. Ne? Die wollen wir nicht, das ist ja ein minderwertiges Leben, die sind nicht Übermenschen, also weg damit. Wenn du ein bisschen in der Welt rumkommst, ist es ganz, ganz spannend. Überall gibt es so das Denken, wir sind aber wir und das sind die Ausländer und die mögen wir nicht. Ja? In Kenia wird auf die Sudanesen aber geschaut. Die Sudanesen schauen auf wen anders. Und die schauen wieder auf wen anders. Und wir schauen auf die und wir schauen auf die. Und du denkst dir, wie deppert sind wir überhaupt? Ne? Wenn du das ein bisschen anschaust und im Hintergrund steht, ja, wer sagt mir? Wer sagt mir, was ein Mensch ist? Wer sagt mir, was der Wert eines Menschen ist? Wie habe ich einen Menschen zu behandeln? Also Humanität ohne Divinität wird zur Bestialität. Es ist sehr, sehr treffend hier. Und die Bilder, die wir haben, da merkst du plötzlich, diese Weltreiche, das ist bestialisch. Weil man ohne Gott regieren will. Und das kann nicht funktionieren. Weil immer irgendwer wird mit dann Gewalt oder mit sonst irgendwas unterdrückt. Ja. Der ungarische Außenminister hat gestern eine Aussage vom Stapel lassen. Da habe ich gedacht, wie deppert ist das denn wieder? Ne? Trump hat ja gesagt, ja, die ganzen gefangenen IS-Kämpfer in Syrien, Europa muss die wieder zurücknehmen. Also die Österreicher müssen die österreichischen IS-Kämpfer wieder zurücknehmen, sonst lassen sie die einfach frei und jeder soll schauen. Ne? Der Ungarische, das machen wir ganz sicher nicht, wir werden einfach die Grenzen dicht machen und noch mehr Mauern und noch mehr Zäune aufbauen. Ich denke mir, ja, das ist eine geniale Lösung, oder? Hat viel geholfen. Ich denke mir, wir sind ja die Guten und die Bösen wollen wir nicht haben und machen alles zu. Und das ist eine ganz komische Sicht des Menschseins, oder? Wenn ich mich abriegel von allen, dann ist es ja nur gut, oder? Dann ist es bei mir gut. Das ist eine interessante Sicht, oder? So, was sagt Jesus? Wo ist das Problem? Das Problem ist nicht draußen, das Problem ist da drin. Du kannst die abriegeln, so viel du willst. Das Problem ist da drin. Und das sagt mir die Bibel, wenn ich die aber außen vor lasse. Tja, dann muss ich immer einen Sündenbock haben, dann muss ich immer ein Ei machen. Ja? Also das einfach so im Hintergrund. Trotz aller Bosheit, die diese Viecher da irgendwo zutage legen, sind sie Geschöpfe und tragen irgendwo noch eine Spur des Schöpfers. Im Lichte Gottes sind sie aber Tiere. Ja. So, und jetzt lesen wir einfach Vers 4 bis 6. Kerstin, wie lang geht's? Bis 20 nach, oder? Okay, gut. 4 bis 6. Also Vers 4 haben wir schon gelesen, dieses Tier einem Löwen gleich mit Adlerflügel, dem die Flügel ausgerissen werden, das aufgerichtet wird auf zwei Füße und ihm wird der Verstand eines Menschen gegeben. Und sie, Vers 5 jetzt, ein anderes Tier, ein zweites, es glich einem Bären Und es war auf einer Seite aufgerichtet und in seinem Maul hatte es drei Rippen zwischen seinen Zähnen und so redete man zu ihm, auf, friss viel Fleisch. Danach schaute ich und sieh ein anderes, einem Panther gleich und an seiner Seite hatte es vier Vogelflügel und vier Köpfe hatte das Tier und ihm wurde Macht gegeben. Es ist wieder im Passiv geschrieben hier, ihm wurde Macht gegeben. Danach schaute ich in den nächtlichen Schauungen und sieh ein viertes Tier, furchteinflößend und schrecklich und außergewöhnlich stark. Und es hatte große Zähne aus Eisen und es fraß und zermalmte, was übrig blieb, zertrat es mit seinen Füßen. Und es war anders als all die Tiere vor ihm. Und es hatte 10 Hörner. Und ich achtete auf die Hörner und siehe, ein anderes Horn, ein kleines, wuchs zwischen ihnen und 3 von den ersten Hörnern wurden vor ihm ausgerissen. Und siehe, an diesem Horn waren Augen, die Augen eines Menschen gleich und ein Mund, der großmäulig redete. Okay, nochmal hier der Unterschied. Ja. Woher kommen die Bilder der Tiere, die aus dem Meer steigen? Nun, die Babylonier hatten einen Schöpfungsbericht, der hieß Enuma Elish und der war wahrscheinlich weit verbreitet und auch in Israel bekannt. Kann man noch nachlesen. Und in diesem Bericht wird gesagt, dass kosmische Tierwesen aus dem Meer emporsteigen und Marduk sie bekämpft und besiegen kann. Er überwältigt diese Chaosmächte, so eine Art Riesenschlange, mit Hilfe von den 4 Winden des Himmels. Und diese Tiamat, so heißt dieses Viech, dieses komische Riesenviech da, wird halbiert und eine Hälfte bildet den Himmel und die andere die Erde. Und die Babylonier feierten immer das Neujahrsfest zu Ehren dieser Begebenheit. Das heißt, diese Themen Schöpfung, Chaos und welcher Gott kann die Chaosmächte überwinden und einen Kosmos draus machen. Das war ein Thema, die Leute da verstanden haben. Das war so völlig präsent, ja. Aber dann finden wir eine spannende Aussage noch in der Bibel. Schaut euch das einmal an. Ja? Du bändigst das tobende Meer, auch wenn sich seine Wogen auftürmen, du bringst sie wieder zur Ruhe. Du hast das Seeungeheuer zu Boden getreten, dass es da lag wie ein Gefallener. Mit deinem starken Arm hast du deine Feinde in alle Winde zerstreut. Das finden wir übrigens auch in Jesaja 51, Vers 9. Mit anderen Worten, auch wenn die Bilder uns fremd sind, so hatten sie wohl für Daniel und seine Leute im Exil eine klare Aussage. Alles kommt von dem, der auf dem Thron sitzt. Alles kommt von dem, der auf dem Thron sitzt. Und jetzt schauen wir nochmal in Vers 12 hier im Kapitel 7. Und den übrigen Tieren wurde ihre Macht genommen und auf Frist und Zeit wurde ihnen Lebensdauer gegeben. Und zwar vom Gericht und vom Thron Gottes aus. Und es wird in Vers 9 berichtet, ich schaute, da wurden Throne aufgestellt und ein Hochbetagter setzte sich. Sein Gewand war weiß wie Schnee und das Haar auf seinem Kopf wie reine Wolle. Sein Thron Feuerflammen, die Räder daran waren lodendes Feuer. Ein Feuerstrom ergoss sich und brach vor ihm hervor. 1000 mal 1000 dienten ihm und unzählige erhoben sich vor ihm. Das Gericht setzte sich und Bücher wurden aufgeschlagen. Und da schaute ich wegen des Lärms der großmäuligen Worte, die das Horn redete. Und ich schaute, da wurde das Tier getötet und sein Körper wurde vernichtet und es wurde dem lodernden Feuer übergeben. Und so weiter. Ja? Dem Viech, also da haben wir das nochmal, genau. Dem Viech wird also die Macht genommen. Die babylonische Götterwelt war voller komischer Tierwesen. Und was da alles im Einzelnen noch mitschwingt, das wissen wir gar nicht so genau. Ja? Das können wir auch nicht alles rekonstruieren. Was Gott dem Daniel und uns aber sicher sagt, ist, dass er die Macht in seinen Händen hält. Er regiert und es sind nicht die Chaosmächte, mögen sie auch noch so schrecklich daherkommen, in Gestalt dämonischer Wesen oder Göttergestalten gleich. Auf dem Thron sitzt der andere. Und das Bild, das werden wir sich noch anschauen. Ja, viele sagen ja, wie ist Gott? Ja, das ist ein alter Mann mit weißem Bart. Ne? Du hörst immer wieder. Aber um das geht es hier gar nicht. Ja? Gott regiert. Und auch wenn diese Gestalten noch so wild sind, Gott ist anders. Ich habe hier noch ein paar solcher Götterwesen aus Babel ausfindig gemacht. Ja. Denkst du auch, ja, was ist das jetzt da? Ne? Oder das? Oder das? Ariel! Ariel mit Bart! Conchita! Auch das ist ziemlich schräg. Ne? Also das sind alles Darstellungen irgendwie von babylonischen Göttern. Das heißt, wenn du dort wohnst, konntest du mit diesen Bildern wesentlich mehr anfangen. Mit dem, okay, da haben wir nochmal diese vier Viecher, ja, wie sich ein Künstler vorgestellt hat. Egal wie dämonisch und wie komisch diese Viecher auch sind, und mit dem hören wir jetzt auf, wir werden dann heute Abend noch mal weitermachen und da noch vertiefen müssen. Was Gott dem Daniel und uns sagt, ist, dass er die Macht hat. Das Tier, das wird einfach vernichtet. Ja. Die Macht wird ihm genommen, Gott setzt Zeiten und Fristen und sagt so, und jetzt ist aus. Und das ist immer auch sehr, sehr tröstlich. Wenn du manchmal in die Weltgeschichte schaust, denkst du, wieso kann jemand so mächtig und brutal sein und im nächsten Augenblick ist alles weg? Wenn ich das Daniel-Buch im Hinterkopf habe, dann weiß ich warum. Wo Gott sagt, so, es gibt einen Moment, wo er sagt, bis hierher und nicht weiter. Und das ist gut zu wissen. Was wir dann als nächstes anschauen werden, ist das vierte Tier oder die Tiere. Die werden wir im Einzelnen ein bisschen anschauen. Und der Thron Gottes, der Menschensohn und all die Sachen, das ist dann aber Thema für heute Abend, weil jetzt ist eh Zeit soweit einmal um. Okay, lasst euch nicht zu sehr verwirren durch die ganzen Viecher. Wir werden schon mal irgendwo einen Schlüssel finden.